Gerade ist die Zeit der guten Vorsätze. Die halten statistisch gesehen bis zum zweiten Freitag im Januar, dem sogenannten Quitters Day. Hello Agile macht es euch deswegen gerade besonders leicht, die guten Vorsätze zu halten, und es gibt einige Nachlässe. Zum Beispiel 20% auf alle Aus- und Weiterbildung für alle Mitarbeitenden der Verwaltung. Wer also eine Ausbildung in Lego Serious Play oder Facilitation, New Leadership, OKR oder OKR Advanced und so weiter und so fort anstrebt, der ist bei uns genau richtig, denn es gibt Rabatte für die Verwaltung, aber auch für Gruppen, für Kombibuchungen und so weiter und so fort. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben alle Rabatte mal zusammengefasst. Und die findet ihr unter helloagile.de/Rabatte. Da ist sicherlich auch was dabei für eure Neujahrsvorsätze. Und diesen Link gibt es auch nochmal in den Shownotes, helloagile.de/Rabatte. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin David Hilmer und möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Ich bin Gründer von Hello Agile und wir begleiten Menschen und Organisationen jetzt schon eine Weile auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Aber New Work ist viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint, und in diesem Podcast will ich das Thema mit meinen Gästen hier von allen Seiten durchleuchten. Heute zum zweiten Mal mit Raphael Gilgen, Trendscout bei Vitra und ein echtes Original, wie ihr gleich hört. Für den Fall, dass du Rafa noch nicht kennst, bleib einfach dran und ich verspreche dir, du wirst eine gute Zeit haben und gut unterhalten werden. Zusammen schauen wir heute noch einmal zurück auf 2025. Ein verrücktes Jahr, in dem uns wohl allen klar geworden ist, einfach wird es für uns in Deutschland jetzt gerade nicht mehr. Wir schauen uns mal alle Perspektiven und Ausmaße an und am Ende gibt es auch ein Happy End. Herzlich willkommen in diesem Sinne, lieber Rafa.
Hallo und herzlich willkommen an diesem Silvestertag. Vielleicht geht ihr noch zum Silvesterlauf in eure Stadt oder seid gerade dabei, alles vorzubereiten für eure Gäste oder liegt noch im Bett.
Oder liegt wie auch immer. Wie auch immer. Ihr habt hier zwei wunderbare Stimmen im Ohr. Rafa, du könntest das Ganze auch moderieren. Hast auf jeden Fall einen guten Einstieg geschafft. Aber ich habe hier erstmal irgendwie eine Check-in-Frage für uns dabei. Und zwar, lieber Rafa, stell dir vor, ich könnte dir einen Gutschein ausstellen an diesem einen letzten Tage in 2025. Wovon hättest du gerade am liebsten mehr? Zeit zu lesen, Zeit zu Hause oder Zeit auf der Bühne?
Also, wie, du gibst das jetzt vor?
Ja, du musst dir schon was aussuchen. Lesen,
also von den
zu Hause
drei Dingen.
Oder auf der Bühne sein?
Nee, Zeit zu Hause. Und als Zusatzwunsch noch eine Baggerfahrt durch die Eifel.
Eine Baggerfahrt durch die Eifel, wie kommt's?
Ja, das haben wir uns damals immer gesagt. Ich bin ja schon ein bisschen älter und das war Teil der Jugendsprache vor 50 Jahren.
Ist das so?
Und jetzt der erste Preis, eine Baggerfahrt durch die Eifel.
Bist du schon mal Bagger gefahren? Du hast doch einen Bagger auf dem Hof, oder?
Na, ich habe einen kleinen Radlader am Hof. Naja, klein ist er nicht. Hier wird es auch jetzt übrigens ruhiger. Das Haus, man verlässt jetzt wieder den Saal. Nee. Nein, ich habe einen alten Radlader, der ist 46 Jahre alt, von der Firma Chef. Aber der Kerl hat schon 4 Tonnen, ja, mit dem kannst du schon was machen. Und ich bin noch nie Bagger gefahren. Bin schon Traktor gefahren oder Mähdrescher, aber Bagger bin ich schon nie gefahren.
Du lebst ja ein außergewöhnliches Leben irgendwie zwischen Hof und Großstadt. Nimm uns mal ganz kurz mit für alle, die dich noch nicht kennen. Wo wohnst du?
Ich würde sagen, es ist nicht gewöhnlich, das Wort außer, weil wenn man das Wort außer weglässt, dann hört es sich nicht so mächtig an. Also, ich habe das große Glück oder wie auch immer, vielleicht hat es einer gut gemeint, dass ich irgendwann nach Bayern gezogen bin und das ist jetzt ich glaube, das war 1998, bin ich nach Bayern gezogen und wohne vor den Toren der Stadt Regensburg außerhalb, man nennt es im Außenbereich, auf einem kleinen Hof, und hier wurden 2 Kirmesponys mit uns, 2 Haflinger, 7 eigene Hunde, einige aus dem Tierschutz, die in der Vermittlung sind, 9 Katzen, hier ist immer was los. So, das heißt, wenn du draußen wohnst, also wir sind halt ab vom Schuss, da gibt's nur 2, 3, mit denen musst du es dann ausmachen. Das ist einmal die Natur, mit denen musst du engagieren, dann ist das deine Familie und dann sind das die Tiere. So, und sonst bist du ziemlich dein Souverän und hast keinerlei Form irgendeiner Ablenkung. Und beruflich natürlich das Gegenteil ist das, was ich für Vitra mache. Und im Rahmen meiner Arbeitswelt, dass ich die Möglichkeit habe, in die Welt hinauszugehen. Meine letzte große Reise ging nach China Ende November. Meine nächste große Reise geht in 5 Tagen in die Vereinigten Staaten zu CES nach Amerika. Und genau in diesen Kontrasten habe ich die Möglichkeit, die Welt zu entdecken. Was natürlich für meinen Beruf total hilfreich ist. Also angenommen, ich wäre jetzt Rechtsanwalt oder Notar. Weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist, aber für meinen Beruf, den ich habe, ist das total hilfreich.
Und dein Beruf ist, Trends rund um die Arbeitswelt zu entdecken, einzuordnen, aufzubereiten?
Genau. Also der Begriff Trendscout, der entstand übrigens, hieß mal so Head of Research, aber wir hatten einen Head of Research bei Vitra. Und dann sagte mein heutiger Chef, ey Rafa, ist irgendwie Doppelung und so, und dann macht er was anderes. Und dann habe ich mir den Namen gegeben, mit damals war also, habe ich mir gedacht, boah, wenn da steht Trendscout, Zukunft der Arbeit, dann gehen die Türen auf. Und so war das auch. Also das Label hilft. Und ich würde es aber anders beschreiben. Ich würde sagen, ich versuche auf der einen Seite die Bewege einer neuen Zeit zu verstehen und auf der anderen Seite in einer Welt, wo wir glauben, dass alles messbar ist, das Nicht-Messbare zu sehen. Ja, so verstehe ich eigentlich meinen Arbeitsauftrag.
Und sag mal, dein Leben ist ja wie so eine Sinuskurve. Von der Abwechslung her, ne? Also wirklich Großstadt und Puls der Zeit, direkt am Puls der Zeit, und auf der anderen Seite dann
genau,
irgendwo in der Wildnis.
Voll das Kontrast, genau, ja.
Und ohne würde es wahrscheinlich nicht gehen. Also wenn du jetzt irgendwie in einer Großstadt, in einer größeren Wohnung wohnen würdest.
Ohne würdest du an der Uhr drehen. Also kommt natürlich auf dein Umfeld an, ne? Also ich glaube ja, du kannst im Leben alles machen, solange du ein familiäres oder stabiles Umfeld hast, da kannst du, glaube ich, ziemlich alles machen. Das ist die Grundvoraussetzung. Also angenommen, ich würde jetzt in München wohnen, in Hamburg oder in Köln und hätte ein stabiles Umfeld, ja, dann ging das auch. Ich glaube, was nicht so gut gehen würde, das ist wirklich in diesem Paradox, weil dieser Paradox eröffnet einen gigantischen Möglichkeitsraum und du schließt nichts mehr aus. Also du wirst weder moralisch noch ideologisch. Du lässt dich auf alles ein, weil du in allem irgendetwas Nützliches siehst. Und das, glaube ich, wäre nicht möglich.
Mhm. Ja. Jetzt sind wir ja hier in so einer kleinen Recap-Folge 2025. Und ich würde gern soft einsteigen, bevor wir hier die Apokalypse hier. Also, Film- und Doku-Empfehlung. Hast du irgendwelche Filme oder Dokus geguckt, wo du sagst, ey Leute, guckt euch die an, das war stark?
Wow, das ist eine super Frage. Ja, also wenn es eine Doku gibt, dann empfehle ich die Bloomberg Stargate-Doku. Die dauert 45 Minuten. Übrigens, Bloomberg hat richtig gute Dokus in allem sonst. Sehr kurze und sehr lange. Die Stargate dauert 45 Minuten. Und die geht über die Infrastruktur von morgen. Über den Bau der größten und leistungsstärksten Rechenzentren dieser Welt. Dagegen ist das heute leistungsstärkste Rechenzentren in Deutschland oder Europa ein Laptop. Stargate. Ja, super Doku von Bloomberg. Weil die, also kannst du sagen, ich habe damit nichts zu tun, aber weißt du, die Leute im Ruhrgebiet haben damals auch gesagt, oh, mit Kohle und Stahl habe ich irgendwie nichts zu tun, aber naja, hat halt Deutschland irgendwie rauskatapultiert zu einem Wirtschaftshero. Und diese Rechenzentren wären das Gleiche zu, deshalb empfehle ich das. Und dann hast du gesagt, Film, gab es irgendeinen Film, den ich mir angeschaut habe oder irgendwas, was sehr berühmt ist, muss ich mal kurz überlegen. Gab es eher? Nee, da war jetzt nichts so dabei, wo ich jetzt sagen würde, boah, den schaue ich mir jetzt noch 6 oder 7 Mal an. Nee.
Aber guckst du generell so Filme? Also hockst du dich auch mal auf die Couch und guckst einfach Netflix oder so?
Nee, habe ich keine Zeit zu.
Hast keine Zeit zu?
Nee, also ich habe zwar Netflix-Abo, aber ich recherchiere ja sehr gerne. Also ich lese ja in der Woche so 15 bis 20 Stunden. Mhm. Und das mache ich zu Hause. Ich habe einen relativ großen, geraden Monitor. So ein richtiges, so eine Haustüre in Anführungsstrichen. Und dort sind dann meine Fenster auf. Ich habe ja diverse Magazine abonniert. Und dann verliere ich mich gern auf die Art und Weise in die Welt. Also wirklich das Verlieren, weil das Schöne ist, du kannst sie einfach ausschalten, bist dann wieder zurück. Ja, das ist dann meine Netflix-Alternative, ja.
Okay. Podcast-Empfehlung. Gibt es einen Podcast, wo du sagst, der hat dich dieses Jahr begleitet, ist erwähnenswert?
Okay, sag mal, weil ja Wirtschaft für mich wichtig ist, höre ich regelmäßig in die Beiträge vom Handelsblatt rein, in die unterschiedlichen, dann auch in den Podcast, in den Wirtschaftspodcast Beyond the Obvious vom Stelter, wenn das Thema mich interessiert. Das ist für mich so, schon eine Pflichtübung, ja, weil Arbeit und Wirtschaft ist untrennbar miteinander verbunden. Wenn du Wirtschaft nicht verstehst, und es mag ja sein, dass dir Strömungen in der Wirtschaft, dass dir diese Strömung nicht gefallen, nützt halt nichts. Ja. Du musst dich da einfach reinfuchsen, dann verstehst du Arbeit nicht. So, das und und ich muss auch eingestehen, ich oute mich da, ich höre auch gerne Lanz und Precht. Hat es ja wahrscheinlich damit zu tun, wir sind fast gleich alt. Und ich mag auch das Spannungsfeld, was die so aufmachen. Das höre ich in der Regel immer wenn ich am Hof Arbeit mache am Gerät, dann pfeife ich mir das rein, samstags morgens immer. Ja, und dann gibt's natürlich hier Gabriel Rath, wenn er gute Gäste hat, also der hat immer gute Gäste, aber wenn er Gäste hat, wo ich denke, da ist ein Spannungsbogen, dann mein Freund Olli Kemmern, da höre ich gerne rein, Rocket Fuel, ja.
Einige Empfehlungen hier.
Ja. Nice. Aber nochmal der Hinweis, ich glaube, es ist dieses ganze Wirtschaftsthema, das dreht sich so auf links. Und da haben wir auch Nachholbedarf, muss ich ehrlicherweise sagen.
Da kommen wir auf jeden Fall später zu. Aber, und das ist wahrscheinlich deine Paradedisziplin, hast du denn Newsletter-Empfehlungen? Newsletter, wo du sagst, die sind wirklich empfehlenswert.
Nee, schaue ich ja keinen. Also Rafa funktioniert nicht nach Newslettern.
Gar nicht, okay.
Rafa, ja, ich blase jeden Abend werden meine Suchprofile aufgeräumt auf meinem Rechner. Die werden wieder auf Null gestellt, weil ich auf der einen Seite in der Suche quasi mir diesen Instinkt bewahren möchte, des Suchens. Ich habe auch in meinem GPT keine Ordner, keine Strukturen angelegt. Ich überschreibe weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Du siehst zwar links die Struktur, aber da kann sein, dass da ein Thema steht und über den ganzen Tag über habe ich noch an 34 anderen Themen gearbeitet. Warum mache ich das? Einfach halt, um im Training zu bleiben. Ja, das ist wie ein Musiker, der halt ab und zu das Instrument nimmt und das Notenheft auf Seite legt. Mhm. Was mir natürlich Struktur gibt, ich habe die New York Times, das Wall Street Journal, dann Bloomberg abonniert, das sind so die drei mächtigsten. Und da sind die täglichen Ausgaben, Newsletter genug, ehrlich gesagt. Und ich versuche ja auch nicht in so eine Bubble, natürlich gehöre ich da auch habe ich auch meine Bubbles, aber ich versuche nicht mit dem Brennglas zu arbeiten in der Recherche, sondern das ziemlich weit zu fassen und dass auch Themen vor meine Augen kommen, nach denen ich gar nicht gesucht habe.
Okay, verstehe. Das finde ich eine inspirierende Routine irgendwie, Dinge so zu löschen und auf Null zu setzen, dass man am nächsten Tag eben nicht mehr irgendwie ins Gewohnte reinkommt und da einfach irgendwie weitermacht und auch in den Algorithmen ja ein Stück weit gefangen ist. Ne? Also
ja, ich habe auch zum Beispiel die KI-Funktion an meinem Smartphone ausgeschaltet.
Okay.
Ich nutze ein GPT und ich nutze nur GPT. Ich nutze nichts anderes, damit mache ich alles. Aber der Kerl ist schon ziemlich schlau geworden, muss ich sagen. Weil ich natürlich allein in diesem Jahr habe ich, glaube ich, neben meinen ganzen Artikeln, die ich im Flipboard ablege, über 200 Reports gesammelt, zwischen 20 und 400 Seiten. Und da hat das Teil natürlich mittlerweile richtig Bums bekommen.
Klar.
Ja. Also das ist mit Sicherheit der größte Unterschied wie vor 2 Jahren.
Und was hast du, wenn wir ganz kurz schon mal so einen Mini-Einblick in das Thema KI geben, es ist ja gerade irgendwie sehr, also wenn man sich so anguckt, was so geschrieben und gesagt wird und ehrlich gesagt auch, was meine Erfahrungen so ein bisschen zeigen, GPT wurde ein Stück weit abgehängt von Gemini und Google ist auf dem Vormarsch. Und bei ChatGPT oder bei OpenAI brennt die Hütte, weil da gerade ja eben nicht so richtig hinterher gekommen wird. Aber du nutzt nur ChatGPT und guckst dir nichts anderes an.
Ich würde dir, ja, aber also genau, ich arbeite mit nichts anderem. Hat aber jetzt damit zu tun, ich will das mal anders beschreiben. Angenommen, du hast einen Handwerksbetrieb und du hast Akkumaschinen. Dann wirst du irgendwann dich für einen Hersteller entscheiden. Finn Milwaukee, Finn Makita, Finn Festo, you name it. So, das war meine Entscheidung, ja. Hm. Weil meine Theorie war, wenn der, und ich muss ja keine Agenten aufbauen, sondern ich brauche einen Sparringspartner, ich brauche so ein BB-8 wie bei Star Wars, so eine Knutschkugel, die mir hinterherläuft und die mir alles irgendwie sagen kann. Deshalb war das meine Vorgehensweise. Aber auf deine Anmerkung zurückzukommen oder Beobachtung. Ja, du hast recht. Und ja, fast alles, was da draußen geschrieben wird dazu dem Thema. Ja, die haben recht. Ja, es wird irgendwann, es gibt eine Blase in diesem Thema. Ja, das ist offensichtlich. Und ja, Halluzination. Und ja, wir verlieren das Denken. Aber ehrlich gesagt, können wir uns nicht vorstellen, was eigentlich noch vor uns liegt. Und das meine ich ernsthaft. Uns fehlt komplett die Vorstellungskraft, was die KI im Guten, überleg mal, wissenschaftliche Formeln, die nie rechenbar waren. Nehmen wir das Thema Klimawandel, wo wir weder das Computing noch die Rechenleistung dazu hatten. Aber auch wie im Gruseligen, nehmen wir nur das ganze Thema Rüstung, Defense, Autonomie, also das autonome Kriegsschlachtfeld. Ich war in China, nimm nur mal das Thema der physischen KI. Die physische KI, also die körperliche KI, greifen, heben, humanoide Roboter, ist um das 300- oder 400-fache größer der Markt, wie der Markt, in dem wir zwei uns gerade rumtummeln und sehr wahrscheinlich die meisten Zuhörer. Und deshalb meine ich, uns fehlt komplett die Vorstellungskraft. Hm. Mir auch übrigens, ja. Ist ja nicht so, dass ich jetzt der Ober-Johnny bin. Nee, da bin ich halt auch nur der Heini. Und uns fehlt die Vorstellungskraft. Ja, das ist, ja, wundert mich. Ich würde sagen, jeden Tag, aber jeden dritten Tag sitze ich hier, lese irgendwas und denke nur, oh mein Gott, was passiert da?
Und blickst du da eher positiv drauf oder negativ? Also wie?
Ja, also wenn du im Rheinland groß geworden bist, da gibt es ja diesen legendären Satz, et hat nur immer Joti Jange. Also wenn du mir jetzt, angenommen, du stellst mir die Frage, ey Rafa, du kannst jetzt eine Zeit zurückwünschen, du kannst jetzt die beste Zeit deines Lebens zurückwünschen. In Anführungsstrichen beste Zeit deines Lebens, was auch immer das war. Oder sag mal, die aufgeräumteste. Die aufgeräumteste Zeit war es ja wahrscheinlich, wie ich mit 20er war, das Internet wurde gerade erwachsen und so. Es war ein ziemlich aufgeräumtes Leben. Will ich dahin zurück? Nein, natürlich nicht. Weil ich jetzt mit 56 am Ende meiner Erwerbsbiografie ein völlig neues Leben nochmal geschenkt bekommen. Ein neues Arbeitsleben, in dem ich Dinge tun kann, die ich vorher nie hätte tun können. Indem ich auf einmal eintauche in die Geschichte, die mir hilft, Ableitung zu treffen. Indem ich Kontraste in einer Präzision sehen kann, das hätte ich alleine nie geschafft. Ich hatte immer und vor allen Dingen bei Vitra oder habe erstklassige Kollegen um mich rum. Aber die waren natürlich nicht jeden Tag um mich rum. Eine Lieblingskollegin damals, die Christi Moore, von der habe ich so viel gelernt. Und heute kann ich halt über die Hinzufügung, also über meine eigene Augmentierung mit der KI Dinge machen. Und deshalb möchte ich tauschen. Und das andere ist, Menschen hatten immer Lebensprüfungen. Also auch Gesellschaften hatten Prüfungen. Also ich nenne das jetzt einfach mal so, ne? Wie jetzt die Prüfung, in der wir drinstecken. Und ich habe immer davon gesprochen, dass sich Dinge ändern müssen. Ich habe mal diesen Satz gesagt, glaube ich, vor 4 Jahren schon, wir sind am Arsch. Ich habe sogar eine Folie zu auf meinen Charts. So.
Ich glaube,
und jetzt ist diese Situation da.
Ja.
Und jetzt heißt es, ey Rafa, okay, jetzt hast du lang genug geredet und jetzt ist das wirklich da und vielleicht noch ganz anders, als du gedacht hast. Und jetzt musst du Akteur werden und die Rolle nehme ich an.
Unsere erste Folge, die wir zusammen hier auf diesem Kanal veröffentlicht haben, hieß auch, wir sind am Arsch, glaube ich, tatsächlich.
Aber wie gesagt, der Spruch ist schon älter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich aus den USA zurückkam oder aus China und kam dann hoch zu meiner Frau und sagte, die guckte mich nur an und sagte, was ist mit dir los? Da habe ich nur gesagt, wir sind am Arsch.
Aber wann hast du das gesagt, wir sind am Arsch? Also wann kamst du aus den USA?
Also der allererste Spruch, jetzt weiß ich auch, wann das war. Das war im Jahr 2014. Warte mal. 2014? Ja, 2014. Ich war das erste Mal beim Web Summit. Der war damals noch in Dublin. Und boah, Alter, ein Startup jagte das andere Startup und das ganze Thema der Disruption und Bifurkation 500. Und auf der Heimfahrt gab es einen Podcast, da war Elon Musk zu Gast. Ich meine, Der war zu der Zeit, das ist ja 12 Jahre her, ich weiß ja, war da noch Hans haben. Aber da hat er schon Dinge erzählt, wo ich dachte, boah, wenn das alles zusammenkommt, da ist es das erste Mal gewesen. Jetzt muss man fairerweise sagen, dann hat sich das Wir sind am Arsch auch schlafen gelegt. Und ich glaube, es war dann so im ersten Jahr nach der Pandemie, wo ich auf der einen Seite, also ich sag mal an den 20, wo ich, da hatten wir mit Accenture ein tolles Programm, Worklead Space, wo mir bewusst wurde, dass das alte Leben oder diese alte, starke ökonomische Periode, in der wir drin waren, die uns so viel Wohlstand geschenkt hat, Globalisierung, Frieden, dass das jetzt erstmal zu Ende ist. So, und dann, wenn du dann die Dimension für dich verstehst und die Zusammenhänge übereinander legst, ja, dann weißt du schon, das sind tektonische Verschiebungen, die, das ist jetzt nicht ein konjunktureller Zyklus. Und da hat es wieder Präsenz bekommen.
Hm. Und sind denn deine Erwartungen, wenn du so zurückblickst auf 2025 und die Wir sind am Arsch, dieses Mindset, ist das alles so gekommen, wie du dir das dachtest? Oder?
Okay, jetzt muss man ja sagen, als wir ins Jahr gestartet sind, da waren wir ja alle mit drin. So, also da musstest du ja nicht mehr Wir sind am Arsch sagen, sondern du wusstest auf einmal, hey, hier läuft jetzt gerade ein anderer Film. Oder andersrum, das Spielfeld verändert sich. Und mir war klar, dass das Spielfeld, also dass die Umfänglichkeit, wie das Spielfeld der Wirtschaft und damit aller verbundenen Akteure und Rollen, wenn dass sich das verändert, mir war nicht klar, wie umfangreich das werden sollte, ja. So, weil das bedeutet ja auch, wenn das Spielfeld sich verändert, muss das Spiel sich verändern. Und da ist die Rolle, die Frage, welche Rolle du spielst. Ich gebe dir nur mal einen Ansatzpunkt. Ende letzten Jahres oder vor einem Jahr in etwa war mir klar, dass in Bezug auf die starken wirtschaftlichen Kräfte oder die besagten Zukunftsmärkte, wie bedeutsam es ist, dass der Staat dort erster Investor wird. Also, dass der Staat da einen Stack drin hat und sagt, wir supporten das. Nimm nur mal das Thema KI und Rechenzentren. Ja, was sehr viel Geld braucht. Weil nur dann, wenn der Staat das als erstes tut, folgen Mittel von der Privatwirtschaft. Hm. Und jetzt sind wir mittendrin, dass sich die Infrastruktur der Arbeit von morgen radikal verändert und diese besagte Tiefenstruktur, die es braucht, die braucht so viel Geld. Das zum Beispiel habe ich mir auch nicht vorstellen können. Also ja, mir war klar, das ist die neue Regel. Was mir nicht klar war, das. Anderes Beispiel. Ich habe schon letztes, glaube ich, mit dir darüber geredet. Wir sind konditioniert über Denkschulen. Wir haben unsere Industrielogik, in denen wir drin sind. Was mir nicht klar war, wie schwierig es ist, da auszubrechen. Du kannst ja nur zwei oder drei Industriedomains nehmen, ob du den Maschinenbau nimmst, ob du den Automobilbau nimmst oder ob du ein anderes Spektrum nimmst. Nehmen wir das Thema der Batterietechnik. Okay, da waren wir jetzt nicht so richtig gut drin, aber die anderen zwei, die stehen dafür, wie wir da links und rechts überholt worden sind und nicht, weil wir einfach auf alten Denkschulen und Logiken basierten, die keine Gültigkeit mehr haben. So, das habe ich mir dann in der Dimension auch nicht vorstellen können. Aber jetzt ein gutes Beispiel, nimm nur das ganze Thema der Nachhaltigkeit, also wir wissen ja alle, und die alte Regierung ist ja dann abgelöst worden und Habeck rauf, Habeck runter, aber nur ein Beispiel, die Anzahl der Batteriepatente hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt, BMW steht an Nummer 5 der Batteriepatente weltweit mit anderen Größen wie Kettle aus China oder ein Samsung aus Korea, und weißt du, was das heißt? Die Debatte, die in Anführungsstrichen gerade geführt wird, über den Verbrenner oder diese 90%-Nummer, am Ende des Jahrzehnts wird sich daran keiner mehr erinnern können. So, das ganze Thema jetzt, wir legen jetzt hier, nicht unweit von mir, wird der Südlink verlegt. Diese riesen Kabel in den Erdstrang rein, also in Anführungsstrichen, wo du denkst, der totale Wahnsinn, ja, weil man das irgendwie nicht über Land führen wollte. Gut, jetzt können die Leute sagen, ja, Gügen, wenn es bei dir am Hof wäre, wäre es wahrscheinlich auch anders. Weil wir keine Speichermöglichkeiten haben. Ich glaube, das ist eine 7-Jahren-Geschichte. Also, das sind die guten Geschichten. Die guten Geschichten des Lebens sind, dass wir technologisch Sprünge machen. Und damals hatte es so eine Technologie, die wirkte alleinsam. Heute laden die sich gegeneinander auf. Die sind sogenannt transversal. Oder wir haben Wirkungskräfte ineinander. Und das eröffnet uns Möglichkeiten, die gab es nicht. Hm. Und das ist die gute, der gute Teil der Erzählung. Ja.
Aber was ja, also ich denke jetzt an das ganze Thema Technologiesprünge, infrastruktureller Ausbau und so. Ne? Und ich habe letztens in irgendeinem Podcast auch gehört, ne, diese News, dass irgendwie, ich weiß nicht, SAP, Telekom irgendwie zusammengelegt und, haben.
Und, Nvidia, ja.
Und die bauen jetzt für bei München für 1 Milliard Euro so ein
Rechenzentrum. Genau, Datacenter. Eins dieser, genau. Mhm.
Genau. Und am gleichen Tag kam die Meldung raus, dass irgendein Kerl, der in irgendeinem Startup irgendwas gemacht hat, ausgegründet hat und sich erstmal eine Series A-Finanzierung von, weiß ich nicht, 16 Milliarden oder so gesichert hat. Also diese, das ist ja, also Geld hat ja in dieser, spielt ja in dieser Liga, das sind ja alles nur Fantasiezahlen, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Das ist ja alles nur noch
und nein.
Und das zeigt doch, wie sehr wir eigentlich hinterherhängen. Und vor allen Dingen aus Finanzierungsgründen und vielleicht Verwaltungskomplexität, dass Dinge einfach länger dauern.
Also zwei Sachen. Das erste ist, also ich war ja schon in Lohn und Brot, als damals die Internetblase geplatzt ist. Nur, dass jetzt ist anders. Jetzt ist das Geld nicht in Software. Das Geld fließt jetzt nicht in Software. Das Geld fließt in enorme physische Infrastruktur. Ja, ob das Gebäude sind, ob das Stacks sind, ob das CPUs sind und GPUs, was auch immer. So, das ist anders. Dann das Zweite ist, noch nie, also in diesem Jahr haben die großen sieben 300 Milliarden US-Dollar in das Thema KI investiert. Noch nie in der Geschichte der Menschheit ist so viel Geld in eine Schlüsseltechnologie gesteckt worden, ohne genau zu wissen, wann man denn den Kickback dafür hat. Aber wenn du mit denen sprichst, und ich habe letzte Woche noch mit einem großen Akteur gesprochen, der sagte, dass der Einstieg für die nicht verhandelbar war und dass sie damit alle Opportunitäten, aber auch alle Risiken mitgehen müssen. Jetzt muss man auch wissen, die haben es, ich würde mal sagen, die haben es im Kreuz. Das andere, was du gerade beschrieben hast, ist ein anderes Phänomen. Wenn man, ich kam mal über einen Dror Pollek, der ist Historiker und Ökonom drauf. Er beschrieb, dass vor 50 Jahren 90% der Unternehmenswerte bei den S&P 500 physische Assets sind. Und jetzt ist das umgekehrt. Und da habe ich gesagt, hä, was meint denn der? Also nicht physische Assets. Und habe dann bei McKinsey einen Chart gefunden, wo man Kapitalströme, Intangible beziehungsweise Intangible Assets verfolgt hat, über 25 Jahren in Vereinigten Staaten Europa. Und siehe da, die Intangible, also die nicht physischen Assets wie Software und Codes, die steigen überproportional. So, und das macht das für uns so schwer greifbar. Die Hauptherausforderung, Daniel, ist aber, Geld steht nur einmal zur Verfügung. Und jetzt müssten wir eigentlich Geld in die alte physische Infrastruktur stecken, die so wichtig ist. Ob das eine Brücke ist bei dir am Ort, ob das die Sanierung oder Revitalisierung einer Schule ist, eines Kindergartens, eines Krankenhauses auf der einen Seite. Und zeitgleich müssten wir in die Infrastruktur der neuen Wirtschaft investieren. So, aber du kriegst übrigens in weiten Teilen von Europa, vor allen Dingen in Deutschland, für diese Rechenzentren gerade den Strom gar nicht her. In Frankfurt, glaube ich, hast du das erste Mal wieder 2035. Ja. So, und das ist jetzt diese Gemengenlage. Und ich finde auch, es ist wichtig, das mal so zu denken. Und dann merkst du erstmal die Komplexität, die es hat. Und das ist schon, ja, da sitze ich ja auch schon mal dann in meinem Büro und denke nur, Junge, wo geht denn das hin? Und ab und zu übersteigt das auch dann meine Vorstellungskraft, wie so ein Kind sagt, boah, wo ist das Ende von den Sternen, ja?
Ja.
Also mir geht es dann genauso wie dem Kind.
Wie geht es denn der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr? Du kommst sehr viel rum, Rafa, und ja, nimmst ja auch diese ganze Stimmung wahr und wie es den Leuten so geht, wie sie so in die Zukunft schauen, wie sie die aktuelle Lage bewerten. Würdest du sagen, das hat sich irgendwie 2025 verbessert, verschlechtert oder läuft so auch in Sinuskurven?
Ja nur, also ich glaube, was alle überrascht hat, dass wir, also ich glaube, was die meisten überrascht hat, dass wir am Ende des Jahres, dass es Schlüsselbranchen von uns so trifft. Vielleicht, es gibt ja gerade die Erzählung Detroit 2.0, man meint damit die Region um Stuttgart, wo Automobilhersteller und Automobilzulieferer sitzen. Also dieses Label ist nicht von mir, sondern aus den Zeitungen, die dann darüber schreiben. Und ich glaube, dass man so schnell abgeräumt wird, damit hat sehr wahrscheinlich keiner gerechnet. Und auch der Mittelstand, also China zum Beispiel, ein Land, was eine Technologie hat, die keine ist, Tempo, Geschwindigkeit, und die sich natürlich dann nicht nur in diesen breiten Märkten stark machen, also dass sie nicht nur Elektroautos bauen wie geisteskrank oder hybride Fahrzeuge, sondern auch in die Nischen reingehen, die sonst vom europäischen und deutschen Mittelstand besetzt waren. Das ist, glaube ich, auch ein neues Game. Ja. Und dazu kommt noch das Thema, wenn du heute mit dem Mittelstand sprichst, wo er sagt, da werden ihnen einfach Steine in den Weg geworfen. Ich will es nicht überthematisieren mit der Bürokratisierung und Finanzierung und. Jetzt, ich glaube, die entscheidende Frage ist überhaupt, wie konnte das passieren? Und jetzt bin ich ja weder Volkswirt noch Wissenschaftler oder arbeite im Institut der deutschen Wirtschaft. Aber ich glaube, wir haben vor 10, 12, 13 Jahren versäumt hinzusehen. Das ist das Erste. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war damals für BMW im Jahr 2010 das erste Mal in China. Die baut ein neues Werk in Shenyang. Und das ist im Nordosten von China, so 600 Kilometer von der zur Grenze nach Nordkorea. Und der Flieger, damals war das der A340-600, der Riesenteil, vierstrahlig, Toiletten unten im Bauch drin. Und der Flieger war halb voll mit Ingenieuren aus Europa. Und meine Mutter kam ja als Gastarbeiterin damals vor vielen Jahren nach Deutschland mit 17. Und da habe ich meiner Mutter gesagt, also war ich dann mal zu Hause, ich sage, Mama, ich bin im Flieger voll mit Gastarbeitern. Dann meinte die, wie? Ja, da fahren Leute nach China. Und habe ich mit meinem Vater und meinen Eltern so erzählt. Und ich sage, ja, und die bauen da Fabriken und Labs und was weiß ich. Und dann fiel dann bei mir der Satz, aber ich sage euch, eins in 10 Jahren brauchen die uns nicht mehr. So. Also das heißt, wir haben natürlich partizipiert von diesem großen Markt als ein Beispiel, aber wir haben uns nie die Frage gestellt, was machen wir danach? Und übrigens, wie wir jetzt in Shanghai waren, das war eine Reise, die war dann organisiert vom VDMA, und dann waren wir bei so einem China Club mit deutschen, also die meisten waren deutsche Firmen und auch andere aus Europa, und die haben durch die Bank weg zwei Sachen gesagt. Die eine Sache, die sie uns erzählt haben, sie sind eigentlich enttäuscht vom Headquarter, denn die Headquarter in Deutschland haben zwar die Ware geliefert, haben die Leute rübergeschickt, haben sich nie für das Land wirklich interessiert und haben auch nie versucht, das Land zu assimilieren als ein riesengroßer Binnenmarkt, in Anführungsstrichen, und dort vor Ort in the Chinese way zu denken. Mhm. Geschweige denn, eine WeChat-Plattform aufzubauen. Mhm. Okay, weißt du, also ehrlich gesagt kann ich dann auch keinem mehr helfen. Das wäre dasselbe, wenn mir hier irgendwie durch Starkregen dreimal die Bude vollläuft und ich sag einfach, ich ignoriere das einfach und denke, es wird besser und ergreife keine Maßnahmen. Oder andersrum, ich hätte Opportunitäten, hier draußen was zu tun und würde das nicht tun. So, ich finde, das ist ein gutes Beispiel für das Thema nicht hinschauen. Das zweite ist, wir haben immer weiter auf Effizienz, Rationalität, Produktivität hingearbeitet, was okay ist. Also wir waren Spreadsheet-Master der allerhöchsten Kategorie, aber was wir verloren haben, war den Vision-Master oder den Artist-Master, also die Erneuerung zu machen. Und auf einmal hatten alle Firmen nur noch Spreadsheet-Master. Und die Controller waren die Navigatoren, die niemals den Unternehmenssitz jemals verlassen haben, die meisten von denen. Also ich will ja keinem davon zu nahe treten. Und damit ist es natürlich auch die Welt, die wir über viele Jahre beliefert haben, aus den Händen geglitten, ja, weil wir überhaupt kein Gefühl mehr dafür hatten. So, und das andere, jetzt muss man fairerweise sagen, das habe ich aber auch nie verstanden, wir sind einfach nicht gut im Skalieren. Wir wissen nicht, was das heißt, wenn du einen Binnenmarkt hast mit 400.000 oder 500.000 Menschen. Ja, das kannst du auch nicht, also auch Europa ist das ja nicht wirklich, ist das natürlich schon, aber hey, das Coole ist ja bei uns, du fährst bei uns über eine Grenze, die es ja nicht mehr gibt, und siehst, die Leute essen anders, die reden anders, die trinken anders, die ziehen sich anders an. Und das schätzen wir so. Ja.
Was sagst du insgesamt zur um die Skala mal ein bisschen größer zu machen, zur weltpolitischen Lage. Inwiefern hat denn dieser Vibe-Shift Auswirkungen gehabt, 2025? Wie oft hast du den Kopf geschüttelt, als du Videos, Fotos, das Richtige gelesen hast?
Also, es gibt ja diese Administration in den Vereinigten, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mhm. Und ich weiß noch, wie mein jüngerer Bruder, wir sagen immer mein kleiner Bruder, als der mich mal anrief und sagt, hey, Rafa, wenn der wiederkommt, dann wirst du dir die Augen reiben. Und ich dann in meiner rheinländischen Art, alles wird Jod. Oh Junge, jetzt warte mal ab, das wird bestimmt nicht so schlimm. So, hey, ist natürlich, wir sind eines Besseren belehrt worden. Und es ist ja der vollkommene Irrsinn. Also, ich meine, weißt du, ich arbeite ja für ein Schweizer Unternehmen und dann beobachte ich Schweizer mit einem halben Auge oder mit einem Auge. Und dann hast du das mitgekriegt, wie die auf einmal die Superzelle bekamen. Ja. Und dann kriegst du aber mit, wie smart die Schweizer den Move macht und schickt keine politischen Vertreter in die Vereinigten Staaten, die ist Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern Wirtschaftsvertreter. Und siehe da, die kommen nach Hause und sagen, wir haben es geregelt.
Die biegen so. Das gerade, ja.
Hm. Ja, das ist ja nur ein Beispiel, ist ja vollkommen undenkbar. So. Tja. Und das andere. Ich meine, das andere ist ja dann, das ist ja dann wirklich traurig. Also war ja viel da, bin immer noch viel da, bin gerne da, war gerne an den Unis. Und dieses Land, was ja für uns ja wahrscheinlich, und ich bin ja damit konditioniert worden, das war ja wie eine Schwester, wie ein Bruder, und was ja für Freiheit stand und dann, ja, es tut auch ein bisschen weh, aber nützlich, muss ich akzeptieren. Was aber auch hier wichtig ist, und das, glaube ich, ist die beste. Das ist die beste Lektion. Wenn du draußen lebst, dann bist du auch, dann verstehst du, was es heißt, ein Souverän zu sein. Also, dass du nicht Selbstversorger wirst per Ego oder darüber nachdenkst, sondern dass du einfach hier draußen, dass diese Rolle der Souveränität dir eine ganz andere Sicherheit gibt und eine andere Planbarkeit und du kannst die Dinge anders kontrollieren. So. Mhm. Also in diesem kleinen Maßstab. Gut, das muss mein Vater natürlich nicht in seinem Eigentum in Langerwehr. Woher auch? Ja, klar, der hat seinen Garten, der macht auch seine Kartoffeln, seine Bohnen, seine Gurken. Aber dann hört es dann schon auf. Da ist der Strom kommt aus der Steckdose und der Öltyp, der liefert ihm das Öl. Und diese Rolle des Souveräns, ich glaube, das haben wir jetzt gelernt. Wir haben, oder andersrum, wir fangen es an zu begreifen, wir kauen gerade dieses Thema. Und diese Rolle der Souveränität hat einen Preis. Ja, also das bindet Kapital, das bedeutet Anstrengung, weil einer muss diese Arbeit machen. Und das, glaube ich, war ein sehr guter Weckruf, darüber mal nachzudenken. Hm. Also was will ich damit sagen, wenn du heute, ich habe ja mit vielen zu tun, die auch jetzt in München ein sehr großes Quartier bauen, wunderbar, Sugar Valley. Also die denken das Thema, wo kommt denn der Strom her, wo ist denn der Datenpool, wo liegen die Gebäudedaten? Das wird anders gedacht wie vor 5 Jahren. Und das ist ein logischer Schritt.
Glaubst du denn, ja, dass die Lenker und Lenkerinnen in Deutschland, sei das jetzt Politik oder Wirtschaft, dass sie alle schon irgendwie begriffen haben?
Nee.
Weil am Ende ist es ja so, dass wir, und da sehe ich die große Chance, auf uns alleine gestellt sind und Europa lernen muss, selber klarzukommen.
Genau.
Und auf diesen insgesamten Vibe-Shift ja reagieren muss, ja, indem wir sagen, okay, jetzt können wir uns halt nicht mehr auf unseren Partner USA verlassen, sondern müssen halt selber irgendwie machen.
Oder auch wen auch immer, genau, ja, genau.
Ja, genau. Ja. Und das ist ja ein globaler Egoismus, der sozusagen entsteht und den man, die Welle muss man ja mitreiten. Also es funktioniert ja nicht mehr, dass wir sagen so.
Ja, die Verlässlichkeit ist einfach nicht mehr da.
Ja, genau. Und das ist ja wiederum eine Chance, daraus was zu machen.
Ja, aber da musst du erstmal, also 2 Sachen. Verstehen das alle? Nein, natürlich nicht. Also, ich will mal ein anderes Beispiel bringen. Wenn in China dieser Parteikongress ist, und jetzt geht es nicht darum, dass ich das Land abfeiere, ja, aber ich betrachte halt das Land immer, wo was kannst du mitnehmen, was nicht. Und da ist dann dieser Parteikongress, und dann sitzen da drin, so 65-60% sitzen dort Ingenieure. Mhm. Dort sitzen Menschen, die haben irgendwie mal ein technisches Studium gemacht oder eine technische Ausrüstung oder Ausbildung. Und deshalb ist dieses Land in fast jedem Zukunftsmarkt und Technologie hat die mitbesetzt. Bei uns sitzen in der Regierung, was mal lange Zeit okay war, Anwälte und Juristen, also ja, oder Beamte oder aus dem öffentlichen Dienst, was nochmal, es ist keine Wertung ist, aber die sind ja nie Zeit ihres Berufslebens mit dieser Art einer Komplexität, sag ich schon, konfrontiert worden. Mhm. Jetzt gibt's ja dann diese Gremien und sowas, aber das löst das ja nicht auf, wenn am Ende einer die Entscheidung trifft. Und Entschuldigung, in der sehr einfachen Sprache, der spannt das nicht. Ja, der wird doch nicht sagen, ich spann das nicht. Der trifft uns im Zweifelsfall die Entscheidung und die ist dann nicht gut. Und nochmal, ich finde ja auch, und ich habe ja leicht reden, ich bin auf der einen Seite Angestellter, auf der anderen Seite habe ich als Freiberufler. Und ich sag mal eins, die Art der Komplexität ist jetzt für mich mal ausreichend genug, ja, das ist ja wupp. Aber angenommen, ich hätte jetzt hier im Bayerischen Wald einen produzierenden Betrieb, der in einem Spezialbusiness ist, ja, da pfeift da mal ein anderer Wind. So. Mhm. Und deshalb ist das nicht leicht, aber du hast natürlich recht. Das ist die Einladung, an dieser Souveränität zu arbeiten. Jeder in seiner Maßstäblichkeit. Und das Zweite, und das erfordert einfach Einsatz. Das erfordert einfach, das bedeutet Energie in Form von Zeit und Energie in Form von Geld.
Mhm. Vielleicht nochmal der direkte Vergleich, wenn du jetzt Silicon Valley betrachtest und China. Also lange Zeit war ja irgendwie Silicon Valley das, wo man hingeschaut hat, wo man gesagt hat, oh, da will ich mal hin, da entsteht Innovation, da wird das Leben von morgen irgendwie erfunden. Aber alle haben irgendwie, schon als ich studiert habe, ne, vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, haben alle schon gesagt, ja, in China, die kommen und jetzt sind sie da. So. Also siehst du, dass China das Silicon Valley abhängt, ist das überhaupt miteinander vergleichbar?
Also eins, das Silicon Valley wird immer das Silicon Valley bleiben, weil die Gravitationskraft oder auch, ich habe ja vorhin diese Begrifflichkeit der Tiefenstruktur erwähnt, weil diese Tiefenstruktur, die einmal das Thema Talent, dann das Thema der Forschungseinrichtung, der Universitäten, dann des Kapitalmarkts, diese Tiefenstruktur, die kriegst du mal eben nicht so schnell hin. Ja. Und in bestimmten Bereichen der Technologiefelder, wie zum Beispiel eine KI, ist das mal ein Brett. Und dann passiert natürlich eins, dass vor der Haustür dann dafür auch die Vereinigten Staaten werden das Land sein am Ende des Jahrzehnts, die man prognostiziert, 100 Gigawatt Rechenleistung mit weitem Abstand die meiste Leistung in ihrem Heimatland haben. Danach spricht man von China von 60 und dann Europa 30. So, aber jetzt kommen wir an das Thema. Ich habe einen Talk gehört von dem Ford-CEO, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber den kannst du mal googeln, dann wissen wir noch, wie der heißt.
Grüße gerne.
Und der sprach über die Essential Economy. Und zwar beim Aspen Idea Festival. Und den Talk, den kann man sich mal anhören. Wie er, also normalerweise ein deutscher CEO wird für diesen Talk in der Ehrlichkeit und nicht Verklausuliertheit, der wird gefeuert werden. Und er sprach die Essential Economy an, das ist die Ökonomie, wo wirklich Wertschöpfung entsteht. Also wo du was produzierst, ne? Also wo Güter produziert werden. Und das findet natürlich 0,0 in den Vereinigten Staaten statt. Hm. So. Also, und da ist natürlich, und wir hatten immer von der Werkbank geredet, aber die Chinesen sind nicht nur die Werkbank, sondern die Chinesen sind mit Sicherheit, haben eine Adaptionsfähigkeit. Also überleg mal, die haben den Hype ganz platt mal dieser Stadträder gemacht, dann haben die den Hype des Solars miterlebt, dann den Hype jetzt der Elektrokarren, jetzt kommt dann der Hype der Batterien und jetzt kommt als nächstes der Hype der humanoiden Roboter. Mhm. Das Land besitzt eine, ich nenne es immer the ability to adapt, eine Adaptionsfähigkeit in einer Geschwindigkeit, wo ich mir die Augen reibe, ja, weil die jenseits der klassischen Prägung aus Industrielogiken und Denkschulen hinaus agieren und arbeiten können. Ja. So, und deshalb beides hat seine Berechtigung, die verschwinden nicht vom Platz. Und ich glaube auch, beide wissen, woher der Wind pfeift. Was nur natürlich bei den Chinesen ist, dass sie einfach sehr ambitioniert sind und auch diesen Plan haben, kann man alles nachlesen. Und jetzt auch im Bereich der Biotechnologie massive Fortschritte machen, aber auch im Bereich jetzt des Themas der KI. Beziehungsweise, also ich weiß nicht, ob die noch in 7 Jahren die Superchips kaufen müssen. Ja. Hm. Also, ja. I don't know.
Ja. Ich finde, da passt irgendwie ein Bild dazu, so ein Narrativ, was ich habe. Die USA sind die, die innovieren. China kopiert und Europa reguliert. Und ich finde, das ist irgendwie ein sehr schönes Bild, was nur so die Rollen
China schafft. Kopiert schon lange nicht mehr, also an der Stelle auch. Da muss man damit einfach aufräumen, ja. Also nur mal so eine Dimension. Ja. Wenn die Technologie zum Beispiel denkt, also die denken Home, Car, Life. Also du hast eine App oder du hast eine Applikation. Nimm mal, du hast WeChat, ja. Und diese App durchdringt in Anführungsstrichen dein Leben. Das ist ein Layer deines Lebens. Ob du zu Hause bist, ob du in deiner Karre hockst oder ob du dein Leben machst. So. Was ich damit sagen will, in der Technologie spricht man von sogenannten Technologie-Stacks. Also das sind unterschiedliche Layer, die zu einem Produkt oder Service führen. Und am Ende ist dann das jeweilige Erlebnis des Nutzers. Und du hast immer Optimierungsmöglichkeiten. Ne? Das bleibt dir nie stehen. Und so denken die halt die Welt. Die sind fast in so einem Stack-Gedanken drin. Und deshalb, finde ich, passt das mit dem Kopieren nicht mehr. Aber nochmal noch eine andere Perspektive zu Europa. Jetzt bin ich natürlich mit Leib und Seele Europäer, ein Kind von zwei Kulturen, schätze das und kam jetzt auf den Trichter, eine Reise zu machen nächstes Jahr. Und die heißt The Spine of Europe. Stell dir mal vor, du startest im arktischen Licht in Tromsø im hohen Norden Norwegen und machst eine Reise über 5300 Kilometer nach Lissabon. Und auf dieser Reise lernst du dieses Europa kennen, was eben kein Museum ist, sondern ein Reallabor. Und triffst in Universitäten, in Unternehmen, in Forschungseinrichtungen, in Bildungseinrichtungen, triffst Protagonisten, die einfach für die Kraft dieses Kontinents stehen, der es auch verlernt hat, über sich selber zu sprechen. Ja? Also ich mag es nicht, wenn man über mich spricht. Ich schätze es, wenn man mit mir über mir spricht oder über mich spricht, wie ist das richtig, egal. Habe ich bis heute nicht gelernt. Und genauso ist das mit Europa. Und mein Ziel ist, es ist mit dieser Reise, weißt du, der Raffi hat sich jetzt so lange rumgetummelt in Asien und USA und ich schulde das dem Kontinent, diese Art der Geschichte zu erzählen. Und dann war ich inspiriert so von Humboldt und seiner Art des Reisens und will das jetzt in zwei Etappen machen. Bin auch in Gesprächen mit zwei Medienhäusern, wenn jetzt einer dazuhört und sagt, oh, ich habe ein Medienhaus, mit mir hat er nicht geredet, kann ich mit dem mitfahren, kann ich Bilder machen, kann ich einen Film drehen? Herzlich willkommen. Schreiben Sie mich an auf LinkedIn. Genau, und das habe ich vor. Und schon bei der ersten Vorbereitung der Tour und der Spots saß ich hier im Tisch und habe gedacht, alter Schwede, was geht denn hier ab? Anderes Beispiel. Ich war im Bayerischen Wald bei einem Unternehmer, der wie viele Unternehmer und Unternehmer im Bayerischen Wald was Besonderes macht. Und dann hat der Typ mir Geschichten erzählt, wer da alles um die Ecke hockt. Und dann habe ich gedacht, alter, das gibt's doch gar nicht. Was für ein Powerhouse. So, also hat der Rafa jetzt ein Auge auch nochmal hier auf seine Nachbarschaft geworfen und will die auch nochmal durchdringen. So, wir müssen einfach mehr diese Narrative denen ein Gesicht geben und auch mal loslassen. Ja, also auch das, was nicht mehr geht, loslassen. Und wenn dann da der, weißt du, wenn so bei uns im Wald, wenn der Harvester jetzt nicht hier bei uns, sondern in der Nachbarschaft durch die Tannenwälder fährt und hobelt die Tannen ab, die eh in dieser Zeit nicht mehr bestehen, dann gehst du zwei Jahre später da rein und wunderst dich, wie die Natur sich renaturiert. Ach, was für ein schönes Bild. Jetzt ist nur die Frage, wer der Harvester in der Wirtschaft sein will.
Man kann dich aber auf jeden Fall bei all deinen Reisen begleiten. Und da wollte ich eigentlich vorhin bei dem Thema Newsletter-Empfehlung so einen charmanten Bogen schlagen. Dann sind wir in KI eingetaucht und haben die ganzen anderen Sachen besprochen. Wir haben ja du hast eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Hello X Rafa.
Das ist leider, genau. Hello Rafa heißt die, das X ist nur der Lückenfüller.
Das ist leider keine Kooperation zwischen Hello Agile und Raphael Giegen.
Boah, du bist ein Fuchs, du Alter.
Noch nicht.
Hättest du dir sagen müssen, hätten die nicht geglaubt. Hätten die alle gesagt, boah, die zwei.
Und
genau, das sind heute, habe ich vorhin nochmal reingeschaut.
Wie viele?
Ich habe 923 Menschen drin.
Wow.
Und ihr seid alle herzlich willkommen. Du kannst ja nachher den Zugang teilen, den QR-Code. Und es ist ein reiner Briefkasten. Das heißt, da ist nicht jeden Tag was drin, aber so zwei, drei Tage die Woche ist da was drin. Und das ist eine Post, die du lesen kannst oder einfach wieder zerreißt oder die schließt. Ganz unverfänglich und unverbindlich, genau. Weil ich dachte, wenn da neugierige Leute sind, dann wer Lust hat, der schaut einfach rein.
Und ich wundere mich manchmal sonntags, wenn man dann so liegt im Bett und auf einmal bimmelt das Handy, bim, 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 und der Rafa fängt wieder an, seine ganzen
ein Ding nach dem anderen rauszuhauen.
Seine Briefe rauszuhauen. Also es sind wirklich sehr, sehr interessante Dinge, die man sonst halt nirgendwo anders liest. Also das ist tatsächlich, wenn ich einen Newsletter empfehlen könnte, würde, dann wäre das der Hello Rafa WhatsApp-Channel. Der wird auf jeden Fall hier verlinkt. Du hast heute was gepostet, nämlich einen Arbeitstext zum Thema Aufmerksamkeit, die verlorene Disziplin. Und es geht darum, dass Aufmerksamkeit nicht mehr gefördert wird, sondern systematisch unterbrochen wird. Ich glaube, ein Phänomen, was wir alle irgendwie merken und feststellen, dass das Thema Aufmerksamkeit wie so ein verkommener Muskel ist, den wir viel zu selten trainieren. Ein sehr schöner
Beitrag.
Die
Arbeitstexte, die habe ich mir angewöhnt, wenn es Themen gab, die ich durchdringen musste, also wo ich auch merkte, so in meiner Kooperation mit der KI, das ist irgendwie dürftig. Naja, dann setze ich einfach mal hin und fängst an zu schreiben. Ne? Natürlich nutze ich eine KI dazu, aber ich lege dann immer Wert darauf, dass das irgendwie mein Duktus ist und dass es positiv ist und nicht, dass die apokalyptischen Reiter um die Ecke kommen und so. Und die Arbeitstexte helfen mir, Themen zu durchdringen. Und jetzt ist es richtig cool, wenn ich dann schon mal Interviews habe oder Podcast-Beiträge und Leute sagen, Herr Gegen, worüber wollen Sie denn reden? Dann schicke ich dann die Arbeitstexte zu. Und dann denken die, boah, da können wir zwei Sendungen draus machen. Und dann sage ich, ja, und dann hast du natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau, ne? Also, Niveau im Sinne von, du hast nochmal eine ganz andere Substanz. Mhm. Ja.
Rafa, wie blickst du in 2026? Lass uns nochmal einen Mini-Ausblick wagen.
Ja, ich würde mal sagen, so, das wird für uns, also, ich gehe mal davon aus, dass jetzt alle in dass wir alle in einer gleichen Realität angekommen sind, die da heißt, das ist, viele Sachen aus einer alten Welt, die wir alle toll fanden, die gibt es so nicht mehr. Und dass wir uns jetzt dieser Realität stellen und dass wir vielleicht jetzt ins Tun kommen und dass jeder für sich selbst nochmal eine ganz andere Berufsethik entdeckt, also versteht, dass er jetzt nicht den Bundeskanzler anrufen muss deswegen oder seinen Landrat oder einen Bürgermeister oder seine Chefin oder seinen Chef, sondern dass vieles natürlich an mir selber liegt, wie an mir auch. Und dann kann man ja überlegen, dass man sagt, okay, zu welcher Gruppe willst du gehören? Also ich bin jetzt nicht die Gruppe Kopf in Sand, ne? Sondern ich will zu einer anderen Gruppe gehören und versuche dann den Beitrag zu leisten. Das stimmt mir eigentlich, ich würde mal sagen, jetzt so der man spricht ja vom Kaffeesatz, ich glaube, der ist jetzt sichtbar und das macht, bringt eine andere Körperspannung in das Leben der Menschen. Und was ich mir natürlich wünschen würde, und das finde ich ist auch echt strange, es gibt ja mittlerweile Podcast-Formate, die in der Vermittlung der Informationen, also ich sage ja, die Informationen, die da vermittelt werden, die sind alle richtig, die haben alle Substanz, aber dann wird das so vermittelt, dass es eigentlich zu einer Spaltung führt. Und zu einer Trennung von der Gesellschaft. Und das können wir uns nicht leisten. Wir haben es in der Pandemie geschafft, dass wir nicht mehr miteinander geredet haben. Und dann wurden wir ideologisch und dann wurden wir moralisch. Und das hat uns nicht gut getan. Und ich schließe mich nicht davon aus, dass ich moralisch geworden bin oder ideologisch. Aber das hilft uns nicht. Wir müssen aufeinander zugehen. Wir müssen die andere Meinung akzeptieren, so anders wie sie denn ist. Und sollten zu 60% einen Konsens finden, was denn unsere Idee für unser Land ist, oder was unsere Idee für unser Dorf ist, oder was unsere Idee für unsere Stadt ist, in der wir leben. Und das schafft man, und das ist so wichtig, das zu tun. So, und da hoffe ich auch, dass wir jetzt diesen Punkt erreicht haben, wo man einfach, wo du denkst, das ist ein Vollidiot, aber du gehst hin, dann pass mal auf, so, bin da in deren Sachen nicht deiner Meinung, aber lass uns mal über das Thema sprechen, was uns eint. Ja.
Das finde ich sehr vernünftig. Ich glaube, da können wir, oder würde ich auf jeden Fall mitgehen und die meisten von uns, dass wir uns das wünschen und würde sagen, dann drücken wir die Daumen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf nächstes Jahr. Ich glaube, es wird
ja, ich auch. Jahr. Ja, also es wird mit Sicherheit ein Jahr voller Körperspannung, Unterhaltung und Abenteuer und ich sage ja immer so schön, wir Menschen haben ein tolles Vermögen, über Anstrengungen besser zu werden, das nicht nur im Sport, Und vielleicht ist auch ein guter Zeitpunkt, diese Anstrengung im Arbeitsalltag an den Tag zu legen, seine Denkschulen zu hinterfragen, seine Industrielogiken zu hinterfragen, mehr Zukunft einzupreisen, eben nicht zu sagen, ich lese keine Nachrichten mehr, sondern sich dieser Komplexität zu stellen, die zu entdecken, zu begreifen und dann im Rahmen seiner Möglichkeiten die Entscheidung zu treffen.
Sehr schön. Und ich glaube tatsächlich, selbst wenn wir jetzt als Land oder als Nation nicht wachsen, dass jeder Einzelne, glaube ich, sehr stark wachsen kann und das Potenzial hat. Und gerade in solchen Zeiten ja auch einem vielleicht nichts anderes übrig bleibt. Wobei, das war jetzt ein bisschen dunkel formuliert. Naja. Rafa, wie feierst du den Jahreswechsel? Letzte Frage.
Ja, wenn du so einen Hund hast, wenn du so einen Hof hast mit so vielen Tieren, dann bleibst du zu Hause. Und dann ergreifst du alle Maßnahmen, dass die Tiere nicht an der Uhr drehen.
Ja.
So. Okay. Also das heißt, wenn wir da sind, so, also wenn die merken, wenn Herr und Frau ruhig sind, dann sind die Tiere auch in der Regel ruhiger. Und deshalb bleiben wir zu Hause, wie immer eigentlich.
Dann wünsche ich dir und deinen Lieben einen angenehmen und nicht zu lauten Jahreswechsel. Lass es trotzdem krachen. Wir hören uns nächstes Jahr.
Genau, habt einen schwungvollen Jahreswechsel in das Jahr 2026. Bleibt gesund und neugierig. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann haut einen raus für Hello Agile. Tere!
Tere! Ciao, ciao!